Black FM. Herzlich willkommen zu Volume 105 von Black FM, der Podcast zum SK Sturm, der aktuelle Themen zum Verein beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der SK Sturm hat die Vorbereitung für die neue Saison begonnen, exklusive der EM-Teilnehmer und jener Spieler, die entweder ihre Leihen beendet haben oder auf die Verlängerung ihres Vertrages verzichtet haben, looking at you, David Affengruber. David Schneck hat es ja bekanntermaßen in die USA zu DC United verschlagen und dabei sind aktuell 4 neue Kicker im Trainingsstart. Das ist der Toshi Chukwuani aus Dänemark, der Juba Keuter aus Mali, der Martin Kern aus Ungarn und der Emir Karic vom Bundesliga-Absteiger Darmstadt, der auf der Außenverteidigerposition für Verstärkung sorgen soll. Aber im Transferkarussell allgemein sollte es noch Bewegung geben in den nächsten Wochen. Andi Schicker hat sich da schon recht explizit dazu geäußert, dass es da erst losgeht. Wir blicken heute aber nochmal zurück auf die abgelaufene Saison. Wir tun das mit jenem Mann, der die vielbeachtete Doku zum SK Sturm produziert hat über die Saison 2023-24, dem Filmemacher und Sky-Reporter Christoph Jochum, der heute bei uns ist. Ich bedanke mich schon einmal im Voraus während Saisonpause und Urlaubszeit für deine Zeit. Herzlich willkommen bei Black FM, lieber Christoph.
Hallo, schön da zu sein.
Ich bin Jürgen Pucher und heute ganz alleine hier in der Sky-Redaktion in Wien, um mit Christoph über seine Arbeit zu reden. Und damit beginnen wir jetzt in Volume 105 von Black FM. Kurz noch zu den Shoutouts. Der SK Sturm hat 18.000 Mitglieder vermeldet. Ein Überbleibsel und Leftover von den großen Erfolgen der letzten Saison. Kartenvorkaufsrecht ist damit ja auch verbunden, wenn man ein Mitglied und ein Abonnent ist. Also die Leute sind einerseits heiß auf Sturm, andererseits wahrscheinlich auch heiß auf Champions League Karten. Dann ein interessantes Los im Cup. Den Kremser SC bekommt der SK Sturm im Juli. Ein traditionsreiches und cooles Stadion, wie es die Fanszene nennt, mit einem großen Auswärtssektor und einer kleinen, feinen Heimszene. Und Ex-Sturmkicker Florian Sitzam im Mittelfeld. Also eine interessante Aufgabe im Cup in der ersten Runde zwischen 26. und 28. Juli. Wir rechnen mit einer relativ großen Anzahl an Auswärtsfahrern. Aber jetzt zum Thema. Lieber Christoph, kurz zu deiner Person zu Beginn. Du bist bei Sky eher im Hintergrund tätig, nicht jede Woche am Schirm zu sehen und nicht jede Woche hinterm Kommentatorenmikro zu hören. Erzähl uns bitte kurz, was ist deine Arbeit bei Sky und was machst du so, wenn du gerade nicht Dokus produzierst?
In unserem Alltag machen wir einfach die Beiträge, die Zuspieler für die Vorberichterstattung. Das ist das, was ich ja auch im vergangenen Jahr genauso weitergemacht habe. Ich habe ja nicht nur die Doku gemacht, sondern im Alltag ganz normal diverseste Geschichten, wie wir es eben nennen, erzählt, zwischen 4, 5, 6, 7 pro Woche. Und das Ganze halt genau jetzt im Juni seit 20 Jahren. Also 2004, als Premiere die ersten Rechte bekommen hat, war ich dann schon dabei.
Also bist du ein Urgestein.
Ja, quasi, ja. Eine Alterserscheinung.
Ja, ich glaube, wir sind gleich alt, wie ich nachgeschaut habe. Ich kann verstehen, was du meinst. Siehst du dich als Journalist in erster Linie oder als Filmemacher und Journalist?
Ich seh mich schon als Filmemacher. Ja, also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ist mir das Gestalten immer das Wichtigste gewesen. Ja, also definitiv. Ich sage das eigentlich auch öfters, ich bin total froh, dass es letztlich nur um Fußball geht. Ja. Ich habe in meinen Frühzeiten immer geglaubt, ich wollte immer zum Fernsehen, aber ich habe mir gedacht, ich wollte Politikjournalist werden. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass mir die Materie einfach viel zu wichtig und zu schwer letztlich auch ist. Und ich bin jetzt auch in meinem Alltag einfach froh, dass es immer dieses Positive ist, ja, und dass es einfach Fußball ist, der so vielen Menschen so viel Spaß macht. Ja. Das merkt man halt einfach auch, wenn man einen Geburtstagsgruß für irgendjemanden organisiert per Handy. Ja, da merkt man erst, was es den Menschen einfach immer bedeutet. Ja, und das spüre ich ja nach 20 Jahren irgendwie immer noch, dass das halt einfach cool ist.
Das heißt, die Leichtigkeit des Seins des Fußballs ist das, was dich hinzieht zu diesen Geschichten.
Ja, und die starken Emotionen letztlich, die er einfach auslösen kann.
Stichwort Emotionen. Was macht eine gute Sportdokumentation aus, aus deiner Sicht?
Ja, aus meiner Sicht eben genau die Gänsehautmomente im besten Fall. Diese, ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt schon ins Detail gehen können wollen, aber Jon Goran Stankovic nach seiner roten Karte, wenn er da völlig fertig in der Kabine sitzt, das finde ich schon, das sind schon so Momente, die ich echt gut finde.
Wie stehst du zu diesen ganzen Dingen, die jetzt auf den Streaming-Diensten so sehen, die Geschichte über Sunderland und einiges anderes, was es da mittlerweile gibt? Schaust du sowas? Interessiert dich sowas? Oder ist das, machst du dein eigenes Ding?
Ich schaue es. Ich habe es natürlich auch jetzt noch mehr geschaut, letztlich auch irgendwo in Vorbereitung. Muss aber sagen, dass jetzt so diese klassische, wir machen jetzt 8 Folgen und erzählen chronologisch die komplette Saison und ich bin jetzt kein großer Fan davon. Ja. Ich weiß schon, dass sich das sehr viele wünschen und aber ich war eigentlich der dafür gekämpft hat, lieber einen Film zu erzählen als 5-6 Folgen.
Zu Sturm konkret, hast du zu dem Verein irgendeine Art Bezugspunkt vorher schon gehabt oder eine spezielle Affinität oder irgendeinen anderen Grund, warum du ihn ausgewählt hast? Gibt es da irgendeine History?
Ja, also erstens mal, wir haben ja eben, wie wir schon beschrieben, in unserem Alltag fahren wir ja in der Woche ich fahre 2-3 Mal pro Woche drehen. Und wir haben uns die Clubs so tendenziell ein bisschen aufgeteilt und also ich mache seit vielen Jahren Austria-Wien zum Beispiel und ich mache aber auch Sturm zum Beispiel. Ja. Und dadurch war natürlich eine Affinität gegeben und dann kenne ich den Andi Schicker schon. Die Admira habe ich früher zum Beispiel, das war auch einer meiner Clubs und Admira Trainingsgeschichte war immer absolut gesetzter Spieler für Interview Andi Schicker, ja, immer. Ja. Genauso Chris Ilzer, der hat uns in der Kabine drehen lassen, damals schon, wie er Hartberg-Trainer war. Also da gibt es natürlich Bezugspunkte über wirklich viele, viele Jahre und letztlich eben auch zu den Sturmspielen. Du hast halt einfach mit sehr vielen schon irgendwelche Porträts gedreht, irgendwelche kleinen 3 Minuten, kennst du daher schon relativ gut. Und also insofern war das dann wie unser Chefredakteur Uwe König das mit Sturm dann ausgemacht hat, war dann relativ schnell klar, dass ich das machen mag. Ja,
natürlich. Dann gehen wir gleich in die Sache. Du sagst, der Uwe König hat es ausgemacht. Wie war die Anbahnung? Wie kam es dazu, dem Verein vorzuschlagen, diese Dokumentation zu drehen und warum genau dem SK Sturm?
Ja, also wir wollten das schon sehr lang, ja, und ich weiß einfach, dass unser Chefredakteur sich das sehr gewünscht hat und mit verschiedenen Clubs im Austausch war und dann dürfte es halt mit Sturm einfach Klick gemacht haben. Ich war gerade ziemlich genau vor einem Jahr. Ich war in einer Bucht mit sehr wenig Empfang und sehr vielen Touristen in Mallorca und habe mich dann auf irgendeiner Parkbank gesetzt, wo ich ansatzweise telefonieren konnte und habe dann dort mit Schicker Ilzer diese kurzen Gespräche, okay, machen wir es, ja, und was sind wirklich zu unsere Eckpfeiler der Zusammenarbeit, haben wir kurz besprochen und dann war ganz, ganz schnell klar, dass wir das eben machen werden.
Und habt ihr dann, wenn man sich das konkret vorstellen kann, ihr habt es vereinbart, dann gibt es ein Kick-Off-Meeting mehr oder weniger. Man trifft sie mal mit allen Beteiligten und macht sie aus, wie man das Setting so quasi definiert. Wie wurde das definiert? Wie habt ihr gesagt, das soll der Rahmen sein, in dem wir arbeiten wollen und das wollen wir von euch haben? War das eine Diskussion oder habt ihr das vorgeschlagen und sie haben es akzeptiert?
Also war tatsächlich so, ich bin dann einmal nach Graz gefahren und wir sind dann halt alle zusammengesessen und es war aber eigentlich sehr schnell klar, dass wir eigentlich alles dürfen, was wir wollen. Also es gab keine Einschränkung. Die einzige Einschränkung war, dass während der Saison absolut nichts raus darf. Also wirklich gar nichts. Und dass natürlich letztlich eine Abnahme stattfindet. Das war aber extrem locker. Also da waren jetzt auch keine Einschränkungen im Endeffekt. Ja, also.
Aber das heißt, ihr dürftet sagen, das Spiel, da würde man gerne in die Kabine gehen und mitfilmen. Das hat ungefähr so funktioniert.
Genau.
Also, ihr habt einen Plan erstellt in der Saison, wann ihr kommen wollt.
Ja, auch kurzfristig. Also, das war dann alles total easy. Also, wir konnten dann einfach sagen, hey, ja, wir wollen am Wochenende auch nochmal dabei sein und wir hätten gern den Chris eben verkabelt. Das war er dann bei sehr, sehr vielen Spielen. Darum versteht man das ja auch wirklich gut, was er während den Partien spricht. Das war wirklich komplett locker. Also wir durften alles, da gab es wirklich keine Einschränkungen. Es ist ja auch keine gefakte Szene. Wir waren ja auch tatsächlich in Lissabon um 23 Uhr im Zimmer mit dem Gazi. Mhm. Ja, also am Tag vor diesem Match. Also das.
Zu den Spielern generell, wenn man den Spielern sowas präsentiert, wie gehen die drauf zu? Das ist wahrscheinlich eher unterschiedlich, oder? Wie nehmen die das an? Waren da welche dabei, die gesagt haben, na, ich sag sicher nichts?
Also zumindest nicht zu uns. Ich meine schon, dass es beim ersten, wie wir dann das erste Mal dort waren, waren jetzt wahrscheinlich nicht alle völlig begeistert davon. Ne? Das muss man schon sagen. Es ist aber wirklich extrem schnell gegangen, dass wir dazugehört haben, bis zum gewissen Grad.
Also, hast du das Gefühl gehabt, dass sie manchmal dran denken, dass sie jetzt gefilmt und aufgenommen werden? Also es gibt zum Beispiel aus meiner Perspektive, es gibt Szenen wie den Otakite-Schwili in der Pause beim Wutanfall, wo er natürlich sich nicht dran denkt, dass da jetzt mitgefilmt wird, weil das wäre sonst Schauspielkunst auf höchstem Niveau. Aber sonst gab es Momente, wo man sich gedacht hat, okay, jetzt muss ich überlegen, weil jetzt steht der da und filmt.
Glaube ich nicht. Es war sehr schnell so, dass wir einfach da waren. Ja? Also ich habe ja auch immer mit einer kleinen Kamera mitgefilmt und es war ganz oft so, dass ich die Kamera dann so in der linken Hand gehabt habe und sie einfach auch mit mir abgeklatscht letztlich haben. Ja? Also das und die Kamera eigentlich ignoriert, gerade da so in der Hand und eigentlich im Weg war, gar nicht wahrgenommen wurde. Also das glaube ich nicht. Was ich natürlich schon glaube, ist, es ist ja Illusion, zu denken, dass man immer dabei ist. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel Andi Schick sich vielleicht mit Christian Ilzer echt beraten hat, ob er Hoffenheim machen soll, ich weiß es nicht, dann hat das natürlich zu einem Zeitpunkt stattgefunden, wo weit und breit niemand von uns war. Ja. Das ist klar. Aber am Matchtag, glaube ich, haben sie uns wirklich schnell vergessen.
Wenn man so ein Projekt angeht und wenn man sich sowas überlegt, setzt man sich ja ein Ziel. Welches Ziel hattet ihr als Filmteam für diese Dokumentation? Was habt ihr definiert für euch, soll am Ende stehen?
Naja, das Ziel war schon einfach eine richtig schöne Geschichte zu erzählen. Das war mein Ziel. Ja. Also klingt das vielleicht nicht so besonders sexy, aber und halt schon auch natürlich mit den Maßstäben, die international für solche Sachen gesetzt werden.
Die sind?
Ja, man kennt ja all diese Dokus, ja, und natürlich wollten wir, dass es im Endeffekt nicht schlechter ausschaut als Manchester City Doku auf Netflix.
Ist es gelungen? Aus deiner Sicht?
Ja, das meine ich schon. Das meine ich tatsächlich, wobei es einfach eine völlig andere ich meine, die haben das 8 Monate nach dem Champions League-Sieg rausgebracht. Ja. Mhm. Das war natürlich unser zweiter großer Anspruch. Und ich meine auch, dass das gut und richtig war, ja, dass wir ganz schnell damit fertig sind. Und das muss man einfach auch mitbedenken. Wir haben 2 Wochen lang in Wirklichkeit dran geschnitten, weil am 7. war ja dann schon die Premiere.
Also, da will ich eh noch hin. Ja. Kurz nur, weil ihr habt Sturm ausgesucht, Ergebnis offen, weil ihr wusstet ja nicht, die Saison hätte ganz katastrophal verlaufen können, theoretisch. Man hat schon gewusst, sie sind momentan gut drauf. Es könnte jetzt sein, dass das nicht die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte wird. Aber wie groß war der Unterschied für dich, als du gemerkt hast, das könnte tatsächlich die ganz große Saison für Sturm werden? Hat das am Konzept, am Zugang, an deiner Vorgangsweise irgendwas geändert oder hättest du das ganze Ding prinzipiell immer gleich durchgezogen?
Nein, hätten wir natürlich nicht, aber das war trotzdem die größte Herausforderung, dass wir wirklich bis zum letzten Spieltag ja nicht wussten, was ist die Geschichte. Ist es die Geschichte der Double-Saison oder ist es eigentlich eine Geschichte des großen Scheiterns? Weil wenn das am letzten Spieltag und noch in der Pause war es jetzt nicht so klar. Ja? Also es war wirklich bis zur letzten Sekunde. Und das war auch. Ich meine, dass mich eigentlich jetzt nicht mehr viel stresst, aber einfach bis zum Schluss keine Ahnung zu haben, wie du diese Geschichte, die ja dann doch 75 Minuten, das ist lang, ja, wie du die erzählst, war schon herausfordernd. Und ich meine auch, dass du das vorher nicht entscheiden hättest können, ja. Also, außer natürlich, du machst diese klassische chronologische 3-4-5-6-Teiler, ja, dann schneidest du die Geschichte der ersten 12 Runden. Ich meine aber, dass das wahrscheinlich im Endeffekt nur sehr wenige interessiert. Diese ersten Wochen, also da haben wir, aus dem Herbst haben wir sehr viel weggeschmissen, weil einfach dann, ja, es hat sich dann halt am Ende zugespitzt.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die Dokumentation, die du sicher 1 Million Mal angeschaut hast oder zumindest Teile davon, was waren aus deiner Sicht die großen Momente, die ihr eingefahren habt? Was sind die Szenen, die dir jetzt tatsächlich in Erinnerung geblieben sind, die du immer abrufen kannst?
Ja, also natürlich die Pause im Cup-Finale, sensationell. Also wie ja, Kitashvili, das ist legendär, ja, also richtig, richtig gut. Und noch dazu dann auch in Verbindung mit Chris Ilzer, der im Interview dann danach eben erzählt, der macht diesen kurzen Moment Pause. Den haben wir dann sogar noch in dieser Totalen, die fix installiert war, eben gefunden, was praktisch seine Aussage eben völlig bestätigt. Das war in Summe schon richtig gut. Eine Szene, die auch nie vergessen wird, und Alex Brass nach dem LASK-Spiel, wie er wirklich sehr niedergeschlagen war in der Kabine. Ganz, ganz starker Moment, finde ich. Ja, Stankovic nach der roten Karte. Das so zu spüren, wie er halt dann eben wirklich in die Kabine geht und was dann einfach auch passiert, ja, und wie fertig er letztlich den ganzen Abend war sicher ein Moment, den ich so nicht vergessen werde. Ja.
Der eine Moment, der aus der Doku heraussticht, ist auch die Hotelzimmer-Szene mit Stankovic, mit Gazibegovic und Borkovic. Das ist ein Einmalereignis in der ganzen Dokumentation. Also sowas ganz nah bei den Spielern in einem privaten Bereich sozusagen kam nur dieses eine Mal vor. Habt ihr das nur da versucht oder war einfach das die Szene, die du gedacht hast, die musst du nehmen?
Ne, also wirklich jetzt gedreht haben wir es nur einmal. Ich glaube, wir hätten es auch tendenziell öfter dürfen, aber auch das, es ist ja dann letztlich immer sehr ähnlich. Ja. So ehrlich muss man sein. Und also ich habe einfach das Gefühl gehabt, das hat gut funktioniert und steht halt einfach symbolisch. Ja. Genauso wie also Kitashvili hat ganz oft in den Pausen das Wort ergriffen, aber halt nie so stark wie im Cup-Finale. Und ich meine halt, es hat dann vielleicht auch relativ wenig Sinn, ihn fünfmal zu zeigen. Da zeige ich lieber einmal das Stärkste. Ja. Also, aber das war zum Beispiel auch sehr oft. Wüttrich, Kitashvili haben immer Brass letztlich auch in den Pausen so ein bisschen die Richtung vorgeben.
Kommen wir zu den Reaktionen auf deine Dokumentation. Es gab ja die große Premiere am Schlossberg mit Haufen Publikum und so weiter, groß angeteasert und so weiter. Das hat stattgefunden und unmittelbar danach, wie war das für dich? Welche Reaktionen hast du eingesammelt dort vor Ort? Wie war das Feedback, das Unmittelbare?
Also vor Ort was sehr positiv, war mein Gefühl. Ja. Wobei ich, das ist ja sehr nett, ich denke, die, denen es nicht gefallen hat, die sind dann halt einfach nett zu mir gekommen. Aber ich habe schon, also es war sehr viel Applaus, es war für mich natürlich schon ein unglaublicher Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ich bin ja sehr gern in der zweiten Reihe. Ich braucht es ja nett, ja. Aber dass du halt sehr schnell eine Reaktion des Publikums spürst, funktioniert irgendein Gag, wird wirklich gelacht, sind sie jetzt auch gefesselt, das war natürlich schon ein unglaubliches Erlebnis und noch dazu mit so vielen Menschen, ja, das hat man ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, es war für dich wahrscheinlich auch eine Premiere, oder so dieses Oscar-Verleihungsfeeling, wo man die unmittelbare Reaktion auf sein Tun kriegt, oder? Oder die Filmpremiere seines eigenen Films, wo man dann tatsächlich einmal die Reaktion des Publikums sieht, ist ja für einen Dokumentarfilm eher selten der Fall, oder?
Ja, absolut, gibt's einfach nicht, ja. Also normalerweise kriege ich Feedback von meiner Frau und von meinen Kollegen, aber es ist außergewöhnlich gewesen, natürlich, und ich war auch wahnsinnig nervös.
Was mir oder nicht nur mir, sondern einigen aufgefallen ist, es gab auf Sky-Kanälen vorab relativ viele Teaser-Schnipsel aus der Dokumentation schon. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, schon so viel vorher zu zeigen? Weil ihr habt beim Schauen dann schon ab und zu das Gefühl gehabt, ah, habe ich schon gesehen. Also es gab schon sehr viele Sequenzen, die vorher zumindest in Teilen schon sichtbar waren. War das bewusst so gesteuert oder warum ist das?
Naja, wir wollten natürlich, man darf nicht vergessen, es ist fußballfreie Zeit. Also damit irgendjemand unsere Premiere, wenn rundum kein Live-Programm ist, tatsächlich sich linear anschaut, haben wir einfach die Werbetrommel rühren müssen. Das war einfach unser Plan. Wir mussten den Menschen sehr, sehr bewusst machen, hey, es ist zwar kein Live-Fußball, aber an diesem Freitag findet was statt, was euch vielleicht interessieren könnte. Also das war eigentlich der Hauptgedanke. Und natürlich die Bespielung unserer Social-Media-Kanäle mit den Highlights war natürlich auch ein Faktor.
Ist es aber... Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwelche Informationen habt, aber wie viele Leute außerhalb des Sturm-Universums schauen sich das an? Oder wie sehr spezifisch ist das auf Sturmfans abgegangen, das ganze Ding?
Ich kann es nicht beurteilen.
Wir merken zum Beispiel bei Black FM, wir kriegen immer wieder Feedback, dass auch Fußballfans, die nicht Sturmfans sind, natürlich nicht im großen Ausmaß, in kleinen Teilen sozusagen, auch das hören, weil sie es interessant finden. Also ich bin schon der Meinung, dass man, ich würde mir ja das über Rapid auch anschauen, wahrscheinlich, um zu sehen, wie es ist oder wie das rüberkommt.
Mhm. Ja, wobei das war genau der Spagat, den ich schon irgendwie ja immer im Hinterkopf gehabt habe. Letztlich nicht so spezifisch zu sein, dass es wirklich nur noch für Sturmfans interessant ist. Das ist sicher, also das war sicher was ich ständig eben so mal gedacht habe. Und was letztlich eben auch wieder, warum ich immer dafür argumentiert habe, einen Film zu machen. Weil ich mir eben dachte, ja, Runde 1 bis 12 Sturm Graz, da wird es für den neutralen oder anderen Vereinsfan dann halt wahrscheinlich schon relativ schwierig. Auf die Art und Weise hätte ich gehofft, dass es vielleicht auch die anderen Fußballfans interessiert, aber ich kann es nicht verifizieren.
Du hast vorher schon angesprochen, 75 Minuten, ein Film, was lang ist. Wir haben sehr viel Feedback eingesammelt in den letzten Tagen und Wochen, dass die Leute sich zumindest eine 90-Minüter gewünscht hätten. Also das sind natürlich nur Sturmfans, die gesagt haben, okay, das war dann schon sehr knapp und sie hätten sich eigentlich mehr Zeit gewünscht und ein paar Sachen ein bisschen detaillierter. Was war die Entscheidung für 75 Minuten? Hat das irgendeinen Grund oder hat sich das so ergeben sozusagen?
Ja, es war halt letztlich, also kann ich total verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn wer sagt, oder 3x30, aber das war letztlich auch pragmatischen Gründen geschuldet. Wahrscheinlich hätten wir im Endeffekt 90 Minuten gut hinkriegt, aber ich wollte einfach lieber 75 Minuten am 7. Juni fertig haben. Es war halt der Zeitdruck wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen.
Wir haben vorher schon über die starken Momente und Bilder gesprochen von Stankovic und Kitteschwili und diese ganzen Dinge. Diese Insights und diese wirklich emotionalen und berührenden Szenen, die da waren, sind aus meiner Sicht ein bisschen im Ungleichgewicht zu den Kabinenansprache-Szenen. Ich meine damit, dass man natürlich sehr oft den Chris Ilzer sieht, logischerweise, weil der gibt die Message mit, das muss man sehen, das ist irgendwie was wahnsinnig Interessantes, auch für Leute, die sonst im Stadion zuschauen und dann die Insights haben, was der in der Kabine sagt. Aber wenn man zum Beispiel die Schreierei vom Uwe Hölzl oder seine Tiergeschichten nimmt, die kommen schon sehr oft vor im Vergleich zu den emotionalen Komponenten. Findest du nicht, dass das ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist? Weil, also mir zum Beispiel war der zu präsent für das, was er eigentlich für eine Rolle im Club hat.
Ja, finde ich lustig. War tatsächlich die Katerin Nathalie Rammler übrigens wahnsinnig gute Katerin. Ich weiß nicht, ob ich es mit irgendjemand anderen fertig gekriegt hätte. Wir haben natürlich ab dem zweiten Mal anschauen, hatten wir dasselbe Gefühl. Ja, dass, ob wir da nicht vielleicht ein bisschen was kürzen sollten. Und dann hat es aber das erste Pre-Screening bei uns im Haus gegeben. Und mit Abstand das meiste Feedback, die meisten Lacher und alle, die uns danach darauf angesprochen haben, wie lustig Uwe Hölzl. Und dann haben wir uns gedacht, okay, ja, wir haben es halt jetzt echt schon oft gesehen. Vielleicht haben wir es einfach auch zu oft schon gesehen. Und in den Kasematten, Das waren die Lacher. Ja. Das war das, was im Endeffekt dann bei der Masse zumindest, was dann irgendwie ganz gut ankommen ist. Ich kann aber das, also ich kann es verstehen.
Ja. Ja, ich glaube, man muss es zweigeteilt sehen. Wenn du sagst, hier beim Pre-Screening fanden das die Leute gut, das sind in der Regel nicht Leute, die Sturm sehr eng verfolgen, sondern die schauen sich das an und wissen natürlich über diesen Club Bescheid, weil sie in dem Metier arbeiten. Leute, die sich intensiv mit dem Club beschäftigen, kennen das natürlich schon. Das kommt ja auch bei den Sturm-Social-Media-Kanälen immer wieder, seine Ansprachen in der Kabine, das verbreiten die ja selber, weil sie es natürlich immer wieder gut einbauen lassen in irgendwelche emotionalen Szenen und Momente. Aber ich glaube, dass in dem Sturm-Fan-Bereich der Uwe Hölzl jetzt nicht in dem Ausmaß diesen Stellenwert hat und da andere Sachen möglicherweise schwerer gewichtet würden oder die Leute mehr mitgenommen hätten, wenn sie noch mehr Insights, die vielleicht ruhiger und weniger lustig sind, gekriegt hätten. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Das ist teilweise Feedback, das wir kriegen, aber ob das auf die Masse umlegbar ist, weiß ich jetzt selbst nicht. Das ist nur mir beim Schauen aufgefallen. Diese Szenen sonst, die ihr dreht in der Kabine und zu den Spielen jeweils, das sind dann natürlich spezifisch die Spiele, die gespielt wurden und die Ansagen zu dem jeweiligen Spiel, sind aber aus meiner Sicht Beiträge, die auch als Einzelbeitrag für ein jeweiliges Spiel funktioniert hätten fast. War das Absicht, dass man das fast rausnehmen konnte und sagen, das war jetzt das Lask-Spiel, das 2:2 in Linz, kurz vor der Meisterschaftsentscheidung? Also die sind natürlich Teil der Geschichte, sie würden aber auch alleine funktionieren. Ist das Absicht oder Zufall?
Naja, das war zwangsläufig so, weil wir ja dann, also gegen Ende haben wir ja natürlich einfach dann doch chronologisch erzählt und da wüsste ich jetzt nicht, wie wir es anders lösen hätten sollen. Also da steht natürlich das Lask-Spiel für sich, ja, auch mit der Situation, dass Chris Ilzer das allereinzige Mal in der kompletten Saison auch nachher sich an die Spieler wendet, ja, und so weiter. Ja, und natürlich den Prass, seine Bilder eben, über die wir vorher auch schon geredet haben. Das hat sich dann meiner Meinung nach zwangsläufig so ergeben. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es anders
macht. Ja, was ich gemeint habe damit ist, dass man ja zum Beispiel, man dreht bei unterschiedlichen Spielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Saison. Du hast selbst vorher gesagt, du bist nicht so der Freund von chronologisch Runde 1 bis 32 fertig zu erzählen. Man hätte das ja auch ein bisschen aufbrechen können und ein bisschen mischen können, die Sequenzen. Je nach emotionaler Stimmung, wo die Doku gerade ist. Oder ich bin nicht der Filmemacher, aber das ist so eine Idee, die mir da kam. Es ist dann eben doch chronologisch.
Auf jeden Fall, hinten raus, definitiv. Ja. Also eben, wir haben das ja gemacht mit diesem Best of Uwe. Das war aus diversesten Partien. Bei den anderen Sachen glaube ich, dass es möglicherweise verwirrend gewesen wäre. Aber es gibt ja kein richtig und kein falsch. Und insofern.
Darum geht's auch nicht.
Nein, aber jetzt da, es ist ja so, du kannst. Natürlich hätte man genauso eine Sequenz machen können mit die emotionalsten Momente. Hätte bestimmt auch funktioniert.
Du hast vorher gesagt, dass du schnell fertig werden wolltest damit.
Musste eigentlich.
Aber warum genau? Was ist das Argument genau dafür? Weil du sagst, natürlich 8 Monate nach dem Titel ist es möglicherweise ein bisschen gar weit hinten raus, wie bei Manchester City. Aber warum war es so wichtig, so schnell fertig zu sein, Anfang Juni schon?
Wir wollten vor der Europameisterschaft raus. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war. Weil einfach die Aufmerksamkeit war noch komplett bei Sturm zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass das gut war.
Würde es nicht auch funktionieren, zu sagen, okay, man nimmt sie mehr Zeit über den Sommer und bringt es zu Saisonbeginn?
Das war genau die zweite Variante, die wir uns überlegt haben. Das kann man so oder so sehen. Letztlich wollten wir es auch über die ganze Pause natürlich noch auch bei uns im Programm haben. Es wäre dann relativ schnell alt worden, unter Anführungszeichen. Das war genau die zweite Variante, die wir uns überlegt haben.
Das heißt, die Europameisterschaft hat euch ein bisschen getrieben.
Ja, also wir wollten den Meisterhype noch einfach haben, ja.
Weil, also mein wesentlicher oder mein größter Kritikpunkt, ich habe es jetzt 2 oder 3 Mal geschaut, zumindest auszugsweise, dieses, wenn man Sturmfan ist, so wie ich, und im Stadion war bei diesem Spiel, dem letzten gegen Klagenfurt, und die ganzen Emotionen, die man selber mitnimmt. Es wirkt für jemanden, der Fan ist und dabei war, dann am Schluss, und möglicherweise ist das eine Folge dieses Zeitdrucks, ein bisschen gerafft im Vergleich zu dem Rest, der vorher vorkommt. Es wirkt dann für die Größe des Moments, und das ist halt der größte Moment in dieser Saison, wirkt es dann ein bisschen zusammengepresst und ein bisschen zu komprimiert vielleicht sogar dieser große Triumph. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber das habe ich beim mehrmaligen Besichtigen sozusagen für mich festgestellt, dass ich mir da manchmal gedacht habe, ich will jetzt noch mehr Emotionen, ich will noch mehr aufsaugen, ich will das noch mehr miterleben.
Ja, kann man bestimmt als Sturmfan so empfinden. Das war allerdings jetzt, das war jetzt dann nicht dem Zeitdruck geschuldet. Also wir haben uns da richtig viel Zeit für den Schnitt genommen. Dass da vielleicht noch 2, 3, 5 Minuten länger mag absolut sein. Ja. Es war jetzt aber in keinster Weise dem geschuldet, dass wir davor schon irgendwie uns was, also quasi einen Plan gehabt haben und dann war es so, ups, sie sind jetzt Meister geworden und wir haben eigentlich keine Zeit mehr, sondern wir haben ja wirklich erst begonnen. Ja? Also wir haben am Montag nach dem Meistertitel in der Früh die Spieler interviewt. Also wir haben ja wirklich nahezu
das
nichts.
Das hat funktioniert?
Ja, das hat funktioniert. Das hat tatsächlich funktioniert. Da hatten viele ihre Zweifel. Also wir haben ganz, ganz wenig vorher vorbereitet gehabt, weil es ja einfach nicht möglich war.
Wenn du auf die Grazer Fanszene eingehend, das ist mehr oder weniger der Bereich, wo die rigoroseste Kritik an der Dokumentation kam, weil die Fanszene selbst hat also die Fanszene hat so einen Verein, der Nordkurvenverein, und in diesem Kanal, wenn man Mitglied ist, kann man mitlesen, und da haben sie geschrieben, dass sie nicht verstehen, warum man die Einbeziehung der Emotionen von der Tribüne komplett weglässt in so einer Dokumentation. Also sie monieren, dass man das, was den Fußball ausmacht, nämlich die Emotionalität, die aus der Fantribüne kommt und aus dem ganzen Stadion kommt, in dieser Dokumentation wenig sieht. Teilst du diese Ansicht oder wie stehst du dazu?
Jeder, der irgendwas so empfindet, hat ja Recht drauf, das so zu spüren. Ja. Ich kann es bestimmt auch nachvollziehen, wobei. Ja, nein.
Was dort gemeint ist, und soweit ich das auch verstehe und mitverfolgen kann, ist, es gibt natürlich Schwenks auf die Tribünen, es gibt immer wieder Schwenks zu Jubelszenen und so weiter in den diversen Stadien. Aber es gibt zum Beispiel, ihr wart ja zum Beispiel in Lissabon. Und da gab es einen ziemlich imposanten Fanauftritt, trotz eines Spiels, das komplett in die Hose ging, und einer Zufallsqualifikation für den Frühjahr im Europacup. Das war ja in Wirklichkeit keine Erfolgsgeschichte, das war ja einfach nur ein Glückstreffer. Und trotzdem gab es dort bei schlechter Leistung einen riesen Fanauftritt, der sogar in den portugiesischen Medien ziemlich thematisiert wurde, und von dem sieht man zum Beispiel gar nichts. Das sind so Punkte, die sie meinen, weil das wären ja durchaus auch Bilder gewesen, die gut gepasst hätten.
Ja, absolut. Und das war ja auch toll. Und also ich hab's immer genossen in Graz, und ich finde die Atmosphäre überragend. Lissabon haben wir allerdings dann das Spiel, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ja auch natürlich bewusst relativ kurz gehalten. Ja, und ich glaube, da gibt es halt dann das Bild, der Schlusspfiff, wo die Spieler nicht so recht wissen, sollen sie sich freuen, und damit war es dann aber einfach auch abgehakt. Ja, wir sind im Übrigen da genau wirklich unter den Sturmfans mit unserer Kamera gestanden, dass der Support dort großartig war. Das steht ja gar nicht zur Diskussion. Es wäre zum Beispiel auch, das ist mir dann, das hat mich tatsächlich im Nachhinein ein bisschen, beim Cup-Finale hätte man eigentlich noch coole Bilder gehabt, nämlich auch wie der Pokal dann bei den Fans drin ist. Und das ist mir tatsächlich dann ein bisschen durchgerutscht und war sowas, wie es dann fertig war in den Nächten danach, da fallen dann ja immer noch ein paar so ganz, ganz lustige Sachen ein, wo ich mir gedacht habe, das hätte jetzt eigentlich zum Beispiel, das wäre richtig cool gewesen, wenn das
also das war keine bewusste Entscheidung, die Bühne auszuklammern, es ist im Arbeiten mehr oder weniger das rausgekommen, was rausgekommen ist, ohne zu sagen, okay, wir sparen bewusst Fanszene aus.
Nein, natürlich nicht.
Die Frage stellt sich nämlich für mich auch deswegen, es gab ja dann interessanterweise zwei Sequenzen mit Andi Schicker auf der Hütte und Präsident Jauch im Augarten, wo nicht nur ich mir gedacht habe, okay, Andi Schicker auf der Hütte macht Sinn, das ist auch eine Geschichte, die es gibt mit seiner Hütte und seinem Rückzugsort, wo wichtige Dinge besprochen werden, das passt jedenfalls gut dazu. der Infomehrwert vom Präsident am Fahrrad im Augarten erschließt sich mir nicht. Vertreter der Fanszene sind aber durchaus bereit, bei solchen Sachen mitzuwirken, die möglicherweise an Infomehrwert bringen hätten können zu so einer Saison. Mhm. Warum hat man das nicht versucht?
Also letztlich ist es natürlich schon auch drum gegangen, also Andi Schick hat ja eh sehr viel Aufmerksamkeit, aber das, was Ähnliches gilt ja auch für Thomas Tebbich und den Präsident, sie einfach ihnen schon auch diese Anerkennung zu geben. Ja, das ist Fakt und tatsächlich, also das wäre jetzt wahrscheinlich nicht aus der organisierten Fanszene gewesen, aber was wir eigentlich noch angedacht gehabt hätten, wären so zwei, drei Fanbiografien noch herzuzeigen. Also wir hätten da schon angeleiert gehabt mit einer Lehrerin zum Beispiel, die auf der Fantribüne steht und über was ihr Sturm bedeutet. Also sowas hätten wir gehabt. Nur da haben wir uns dann tatsächlich in der letzten Woche drehen und da war das halt dann einfach mit dieser Unsicherheit. Wir hätten nicht so recht gewusst. Da war ja noch alles möglich. Ja? Und das ist dann, da waren wir dann mit dem Hierländer angeln. Ja? Also da kann man jetzt natürlich sagen, wird's Menschen geben, die sagen, der Fan-Aspekt wäre wichtiger gewesen möglicherweise. Ich habe mich da aber dann wirklich bewusst für diese Geschichte mit dem Kapitän entschieden.
Ich kenne das Thema mit nicht zu wissen, wie man was fertig machen soll, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, weil mein Buchendproduktionstermin rund um dieses Spiel war. Also habe dann auch im Verein ein bisschen um Informationen gebeten, die noch nicht ganz offiziell war, damit ich zumindest weiß, in welche Richtung ich gehen muss. Das verstehe ich natürlich, aber den Aspekt, also ich hätte zum Beispiel wahnsinnig interessant gefunden, Fanbiografien zu hören oder zu sehen.
Ja. Absolut.
Also, wenn du jetzt diese Kritikpunkte an deiner Arbeit hörst oder wenn du das jetzt möglicherweise das erste Mal so also gesagt kriegst aus dem Umfeld, wo wir halt gesammelt haben, wie siehst du sowas? Wie siehst du Kritik an diesen Dingen? Oder kränkt dich das? Oder bist du dann beleidigt? Oder ist es wurscht? Oder bist du eh so überzeugt davon, was du tust, dass du denkst, okay, das hat jeder seine Meinung, aber ich mache trotzdem mein Ding?
Nein, du musst ja letztlich auch sensibel sein, um was zu spüren. Ja, und natürlich prallt das nicht von einem ab. Und ich kann es ja auch nachvollziehen. Also das ist ja nachvollziehbare Kritik. Du triffst aber halt eben einfach Entscheidungen und du triffst ja jede Woche bei 5, 6 Beiträgen Entscheidungen, wo halt wahrscheinlich auch irgendjemand sagt, ja, das hätte ich aber anders gemacht, ja. Und so ist es halt dann letztlich. Ja. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt meiner Meinung nach kein richtig und kein falsch. Und ich kann alles, was du sagst, kann ich nachvollziehen. Und es hat ja dann im Endeffekt wahrscheinlich auch wenig Sinn, da jetzt dann zu argumentieren. Also ich lasse einfach diese Meinung komplett gelten, wie sie ist. Ja, absolut. Und ich kann es verstehen.
Jetzt habt ihr bei Sky schon öfter Sportdokumentationen gemacht, so Hans Krankl und solche Dinge zum Beispiel. Ist es geplant oder ist es die Idee, sowas wie mit Sturm jetzt nochmal zu machen?
Also es gibt natürlich schon den Plan, wieder irgendeine Doku zu machen. Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt wieder irgendeinen Verein zu begleiten. Das ist einfach nicht mehr zu toppen letztlich. Also ich keine Ahnung, ja, sag niemals nie. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich weiß von überhaupt nichts. Und 3 Tage später hat es diesen Anruf gegeben und wir haben es innerhalb von 2 Stunden entschieden, es zu machen. Ja, also es kann natürlich schnell gehen, aber ich glaube, dass man, also ich würde gerne irgendeine andere Geschichte erzählen, ohne jetzt eine große Idee zu haben.
Wenn man kurze technische Frage noch vielleicht. Diese ganzen Dinge, die da auf den Streamingdiensten produziert werden, sind wahrscheinlich mit einem riesen Budget ausgestattet und die können wahrscheinlich aus ziemlich dem Vollen schöpfen bei solchen Dingen. Wie ist es bei Sky? Ist das ein sehr großer budgetärer Posten, sowas zu produzieren oder läuft das mehr oder weniger eh in den Redaktionskosten mit, die man sowieso hätte, wenn man was anderes macht? Oder ist das auch eine finanzielle Frage, mehrere solche Dinge zu machen oder eben nicht?
Naja, es gibt ja das ganz klare Commitment, dass also es ist einfach gewünscht, sowas zu machen und insofern geht es eben auch und es geht dann auch, das ist, finde ich, schon eine große Stärke von uns, das geht dann eben auch tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden sowas zu entscheiden und zu sagen, ja, wir tun das jetzt, das finde ich auch nicht selbstverständlich, das ist schon cool und ich meine auch, dass wir halt schon Aufwand getrieben haben. Also ich weiß ja ehrlicherweise nicht, wie andere das produzieren, aber wir sind halt schon meistens mit einem 3-Mann-Team vor Ort gewesen, Kameramann, Tonassistent und ich. Also es ist, meine ich, nicht mehr selbstverständlich, dass man dann doch mit großem Team auch rausfahrt. Also das war schon viel möglich.
Du sagst, du möchtest eine andere Geschichte erzählen. Zum Abschluss vielleicht, welche Geschichten schweben dir vor oder was würde dich interessieren als nächstes Projekt oder als nächste Arbeit?
Mich wird zum Beispiel, also eben, du hast ja schon gesagt, wir haben den Krankel gemacht und mir schwebt sowas vor, Arbeitstitel Striker zum Beispiel. Ja. Wie tickt der Stürmer? Ja. Wer ist natürlich auch die Frage, wer gibt dir dann wirklich die Insights, wer lässt sich vielleicht verkabeln, wer
ginge das, einen Spieler beim Spiel zu verkabeln?
Weiß ich nicht, das sind so Sachen, die muss man, viele Dinge gehen dann überraschenderweise, wenn man einen klaren Plan hat. Ja. Also ich hätte zum Beispiel nicht geglaubt, dass es möglich ist, Chris Ilzer 15 Spiele lang komplett zu verkabeln. Also war überhaupt kein Problem. Und nämlich auch von der Ligaseite überhaupt kein Problem. Also nämlich nicht mal von der Europa League. Also schon interessant, dass das dann einfach funktioniert letztlich, wenn man einfach mal fragt. Ja.
Ist oft so, oder?
Ja.
Wenn man
ja.
nicht gefragt hat, ist es nicht gegangen, aber es wäre gegangen.
Ja, genau.
Jetzt frage ich dir noch was Spezifisches zum Sportclub Sturm, weil wir ja ein Sturm-Podcast sind für Sturmfans. Wenn du jetzt die abgelaufene Saison nimmst, wo du ja tatsächlich sehr nah dran warst, möglicherweise sehr, sehr viel näher als die allermeisten anderen, und den Club beobachtet hast, was dann zufälligerweise oder nicht zufälligerweise aufgrund der Arbeit, die man wertschätzen muss, aber für dich zufälligerweise im Double geendet hat und du beim quasi größten Triumph der jüngeren Geschichte dabei warst und die Menschen dazu kennengelernt hast und jetzt steht man vor einer neuen Saison, da kommt die Champions League, da muss man die Leistung sozusagen bestätigen, man hat plötzlich ganz viel mehr Geld als vorher. Wie schätzt du ein, wird für den Club die nächste Saison sein? Wie schwierig wird das, diese ganzen Dinge zu erfüllen, die da jetzt auf den Club warten?
Ich glaube schon, dass es schwierig ist. Ich glaube vor allem, dass die Klagenfurt-Situation einfach ganz schwierig ist, dass man in der Champions League nur Auswärtsspiele haben wird, letztlich irgendwie gefühlt, ja, jetzt von der Belastung mit Anreise und Ding und einfach nicht wirklich wirklich zu Hause ist. Das ist, meine ich, was so ein Faktor irgendwo, wo es sein kann. Und die, ja, also das ist sicher so ein Punkt. Und natürlich ist dieser große Erfolg, ja, auch wenn der Hierländer sagt, dass Tolle an der Mannschaft ist, dass sie immer so hungrig ist und kaum ist irgendein Erfolg eingefahren, wie sie sofort mehr. Das glaube ich schon und das habe ich auch so erlebt, aber es ist natürlich trotzdem eine ganz, ganz schwierige Situation wahrscheinlich.
Ja, ich teile diese Meinung. Ich glaube, dass diese Saison für den Club eine der größeren Herausforderungen wird und möglicherweise die größte Herausforderung für das Duo Ilzer Schicker, das ja offenbar auch beim Club bleiben wird, so wie es ausschaut, jetzt auch beide. Das zu moderieren und das weiterhin zu kriegen, um jetzt nicht in irgendeinen Knick reinzufallen, wird eine sehr schwere Geschichte werden. Das glaube ich auch. Teile ich deine Meinung. Möchtest du abschließend noch irgendeine Botschaft loswerden in Richtung Sturmfans oder in irgendwas anderes? Weil sonst wären wir mit diesem Gespräch bald am Ende.
nein, alles gut und ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
ich bedanke mich für deine Zeit, war ein interessanter Einblick und möglicherweise gibt es jetzt den einen oder anderen Lichtblick noch für Leute, die sich Dinge gefragt haben, die du aufklären konntest. Vielen Dank dafür.
Danke.
Und wir bedanken uns im Namen von Black FM ganz herzlich beim Team von Das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung. Und wie immer auch ein ganz großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen oder auf unserer Facebook-Seite oder Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo in unseren Social-Media-Präsenzen. Gefühlt sind wir mit dem Feiern nach dem Double noch nicht fertig, hat aber schon wieder das Mannschaftstraining für die nächste Saison begonnen. Da muss man noch erwähnen, das habe ich vorher vergessen, dass es auch eine Beförderung im Trainerteam gab, nämlich den Paul Beiduch, den bisherigen Chef-Scout von Andi Schicker, der wird zum technischen Direktor aufsteigen und bekommt 2 neue Scouts. Also man hat auch am Transfermarkt wohl in der Administration einiges vor. Es sind nur noch einige Tage, wenn die Europameisterschaft geschlagen ist und überstanden ist, bis der Cup-Auftakt vor der Tür steht. und sicher nicht ganz einfach wird, weil die nächste Spielzeit, glaube ich, insgesamt nicht ganz einfach werden wird. Schont euch also ein wenig dafür da draußen, nehmt euch Eigentore von ehemaligen Red Bull-Verteidigern im Nationalteam nicht allzu sehr zu Herzen und tankt Kräfte für den Auftakt in Krems am 3. Juli-Wochenende. Dann heißt es nämlich wieder eine weitere Saison lang alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf jeden Fall bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.